Ich war in Bad Liebenzell an der ITA, an der Interkulturellen Theologischen Akademie, habe dort meine Ausbildung gemacht und da waren wir 2015 im Rahmen dieser Ausbildung für ein halbes Jahr in Kanada und haben in Toronto gewohnt. Eine Multikulti-Stadt, das heißt, unterschiedliche Nationalitäten, Kulturen und Religionen sind da zusammengekommen. Und dort habe ich den Alex kennengelernt. Er war Christ und er ist jeden Samstag, unter der Woche hat er gearbeitet, ist da ins Zentrum auf die Straße gegangen mit einem Schild, kostenlose christliche Literatur, und dann hat er gewartet, bis ihn Leute angesprochen haben. Und dann hat er mit ihnen gesprochen und diskutiert. Ich durfte ihn einmal begleiten und habe da ein Bild mitgebracht. Und neben seiner Leidenschaft und seinem enormen Commitment, das jede Woche zu machen, fand ich interessant, dass er die Leute herausgefordert hat, sich zu hinterfragen und dabei immer in ihrer Glaubenslinie auch zu bleiben. Also, dass ein Buddhist nicht die Argumente von einem Moslem verwendet und ein Moslem nicht die eines Atheisten. Und als ich ihn so begleitet habe und da dabei war, da kam oft diese Frage auf, ja, was und an wen soll ich glauben? Und ich möchte jetzt diese Frage aus Zeitgründen ein bisschen enger fassen und nicht auf die unterschiedlichen Religionen eingehen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über die Frage nachdenken, warum an Jesus glauben? Beziehungsweise soll ich diesen Gott, der sich in der Bibel vorstellt, soll ich ihn ernst nehmen oder nicht? Und dazu möchte ich mit euch Auszüge aus Psalm 73 anschauen, steht im vorderen Teil der Bibel. Und deswegen ist der Weg ein bisschen länger, bis wir dann zur eigentlichen Frage mit Jesus kommen. Aber ich finde es hochspannend, weil die Psalme Gebete sind und auch oftmals Reflexionen. Und da werden Fragestellungen aufgegriffen, teilweise so präzise, dass sie mein Erleben besser in Worte fassen, als ich es könnte. Und damit helfen sie mir aber, meine Gedanken zu sortieren. Und wir lesen in Psalm 73, ganz am Anfang schreibt der Asaf: Ich weiß, Gott ist gut zu Israel. In einer anderen Übersetzung heißt es, Gott ist dennoch Israels Trost. Vom Israel-Sonntag gehört auch da eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ich weiß, Gott ist gut zu Israel, oder Gott ist dennoch Israels Trost zu denen mit reinem Gewissen. Und dann heißt es in Vers 2, aber ich wäre fast gestolpert. Um ein Haar wäre ich gestürzt. Also welche Fragestellung wird hier reflektiert? Es geht um die Frage, ob Gott wirklich gut ist. Finde ich bei diesem Gott Trost und Halt, oder sind es nur leere Hüllen, psychologische Tricks? Es ist die gleiche Frage, die uns heute immer noch beschäftigt. Und vielleicht bist du gerade mittendrin in deinem Leben, die Dinge, die geschehen, dass dich diese Frage herausfordert. Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat, er stellt sich diese Frage, als er schon eine Weile mit Gott unterwegs war. Vielleicht hat er von diesem Gott, von seinen Eltern im Rallye-Unterricht mitbekommen oder von seinen Eltern gehört. Auf jeden Fall hat sein Alltag, wie wir noch sehen werden, dazu geführt, dass er das alles hinterfragt hat. Und das Gute ist, wie ich schon angedeutet habe, wenn du heute da bist und vielleicht bisher dich noch kaum mit diesem Gott der Bibel auseinandergesetzt hat, dann kann das trotzdem deine Frage werden. Weil uns da der Asaf richtig gut mit hineinnimmt. Und noch eine weitere Anmerkung. Asaf, er schreibt diese Dinge im Rückblick. Das heißt, er nimmt das Ende vorweg. Er schreibt es zu dem Zeitpunkt, als für ihn diese Frage sich wieder geklärt hatte. Und trotzdem, und es wird deutlich, haben diese Fragen so sehr in ihm gebohrt, die Antworten haben ihm gefehlt, dass er es beinahe gelassen hätte, mit dem Glauben an den Gott Israels weiterzumachen, diesen Weg weiterzugehen. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist der Zweifel, der da sehr groß vorkommt. Er schreibt, aber ich wäre fast gestolpert, um ein Haar wäre ich gestürzt. Eine kurze Zwischenbeobachtung: Wenn der Asaf so offen über seinen Zweifel schreibt, dann darfst du auch offen deine Fragen stellen und deine Zweifel aussprechen. Und du kannst, selbst wenn du Gott ernst nimmst und diesen Weg mit Gott ernst nimmst, kann es sein, dass es dir so geht wie dem Asaf, dass auch du in eine fast unerträgliche innere Dunkelheit kommen kannst, in der du es dir überlegst, es mit Gott zu lassen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir an diesem Punkt dann nicht stehen bleiben, sondern dass wir eben von Asaf lernen, wie wir da damit umgehen können. Und bevor wir das tun, wollen wir uns noch ein Detail anschauen, was diesen Asaf so herausgefordert hat. Und interessant auch hier, auch heute haben wir noch teilweise die gleichen Fragen. Vers 11 bis 14, da lesen wir: Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Und dann fragt er sich, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Asafs Blick ist einseitiger geworden und er ist hängen geblieben an zwei Beobachtungen. Ihm fällt auf, dass da einerseits Menschen sind, die machen, was sie wollen. Gott ist ihnen egal, sie kümmern sich um nichts, sie leben auf Kosten der Gesellschaft. Und so wie er diese Menschen wahrnimmt, geht es ihnen sehr gut. Sie machen sich keine Gedanken, sie sind reich, glücklich, gesund und haben einfach alles. Und dann andererseits schaut er auf sein Leben und stellt fest, ich versuche ein Leben zu führen, das Gott und seinen Willen ernst nimmt. Das ist manchmal sehr mühsam. Ich schränke mich ein, ich mache mir Gedanken und Sorgen. Ich mache nicht immer nur einfach das, was ich gerne will. Ich würde manchmal auch lieber meinem Zorn freien Lauf lassen. Ich würde auch lieber in der Schule mal abschreiben, bei der Steuererklärung mehr rausholen. Oder abends lieber in den Biergarten zu gehen, statt in die Jungschar mitzuarbeiten. Asaf sagt, ich versuche Gott ernst zu nehmen, aber ich bin nicht glücklich, ich bin nicht reich und nicht gesund. Er formuliert es so, jeder Tag wird mir zur Qual. Und damit kommt so diese Frage auf, wenn etwas an Gott dran ist und ich mich auf ihn einlasse, dann sollte das doch einen Effekt haben. Dann sollte es mir doch besser gehen und es sollte irgendeinen Nutzen haben. Hans-Peter Reuer, ein Bibelschulleiter, der selber dann bei einem tragischen Unfall verstorben ist, er hat diesen Zweifel mal sehr präzise formuliert und mit seinen Beispielen völlig zugespitzt. Da nur ein kleiner Auszug von dem, was er schreibt. Er schreibt, ein Grund für meine Zweifel an einen persönlichen Gott und seine Liebe ist die globale und individuelle Ungerechtigkeit. Oder wir selbst haben drei gesunde Kinder, aber ein Nachbarskind stirbt an Krebs. Wieso? Warum darf all das geschehen? Ich habe auch Fragen an die Bibel. Stimmt das alles, was die Bibel sagt über Engel, Entrückung, Wunder, Himmel und Hölle? Es scheint manchmal zu märchenhaft, zu fantastisch. Und wenn es tatsächlich so ist, warum geschehen dann heute so wenige Wunder? Warum heilt Gott dann nicht viel mehr Menschen? Ich glaube an Wunder. Ich habe sie auch schon erlebt, aber relativ selten. Ich würde gerne mehr Wunder sehen. Oder nehmen wir das Christsein an sich. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Wirklich. Warum schauen so viele Christen dann so alt aus? Warum gibt es so wenige Unterschiede zwischen Gläubigen und Ungläubigen? Also so mal in der Zuspitzung seine Beobachtung, sein eigenes Ringen von Zweifel. Und es ist ja manchmal auch so eine Anfrage, die an uns Christen herangetragen wird von Menschen, die selber mit dem Glauben an Jesus nicht so viel anfangen können. Die fragen, hey, was ist der Unterschied bei all dem, was du tust? Warum? Sag mir ein Warum. Und Asaf, er schreibt in Vers 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Und jetzt kommt was völlig Überraschendes. Es geht nämlich weiter in Vers 17. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Wenn wir über dieses kleine Wort bis nachdenken, dann ging es zumindest mir so, dass ich nochmals ganz neu in Staunen gekommen bin, weil es so wunderbar ist in diesem Zusammenhang. Diese innere Dunkelheit, all diese unbeantworteten Fragen, es nicht mehr aushalten zu können und aufgeben wollen. Und dann dieses Biss. Dieses Biss, es setzt allem Vorangegangenen ein Ende und leitet was Neues ein, in diesem Fall zum Positiven. Von einer unerträglichen, begrenzten Phase in eine neue Perspektive. Asaf, er sah im Blick auf seinen Glauben keinen Ausweg mehr, aber es gab einen. Das ist das Zweite, was wir hier sehen, der Wendepunkt. Was ist passiert? Wie kam es dazu, dass das geschehen ist? Und auch hier wieder sehr überraschend, der Asaf, er hat keine besondere Gotteserfahrung gemacht. Er hat keinen Zettel vom Himmel erhalten. Er hat auch nicht gesagt, Gott, wenn morgen hier das Kaufland nebenan nicht mehr steht und da ein schöner Park ist, dann will ich an dich glauben. Ich finde es noch faszinierender, er hat auf keine seiner Fragen eine Antwort erhalten. Seine offenen, unbeantworteten Fragen, die sind geblieben. Ich habe euch anfangs von dem Alex erzählt. Und er hätte zu einem Atheisten im Blick auf die unbeantworteten Fragen gesagt, wahrscheinlich mit dieser Haltung, wie ihr hier sehen könnt, und wenn du jetzt Gott wegnimmst, dann kommst du auch keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, du hast nicht nur genauso keine Antwort mehr auf deine offenen Fragen, du streichst zudem noch jegliche Hoffnung aus deinem Leben. Es wird nicht heller, sondern dunkler. Zurück zu Asaf, wie kam es jetzt zu diesem Wendepunkt? Er schreibt, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Es ist so simpel, so unspektakulär. Der Asaf, er wurde selber aktiv, er ging ins Heiligtum Gottes. Das war der Ort, an dem Gott damals gewohnt hat. Und dann gab es da solche Gegenstände, ein Altar, ein Leuchter, es gab irgendwelche Brote. Und die Kunst, wie das alles hergestellt war im Heiligtum, die Farben, die Teppiche und so weiter. Und da wurde dargestellt, da wurde angedeutet, ich weiß nicht, wie viel die Menschen damals verstanden haben, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Es war also ein Ort der Gegenwart und der Offenbarung Gottes. Heute könnte man vielleicht sagen, dass so ein Gottesdienst, wie wir heute Morgen zusammenkommen, so ein Ort sein kann. Oder das Lesen der Bibel, weil sich Gott da offenbart. Es ist sein Wort. Im Psalm 27, Vers 4, da schreibt David, also nicht Asaf, sondern David, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Was ist es? Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste, oder man könnte auch sagen, die Schönheit, die Freundlichkeit des Herrn. Und seinen Tempel war dann wahrscheinlich die Stiftshütte, weil der Tempel wurde erst von Salomo gebaut. Man könnte aber auch sagen, sein Heiligtum zu betrachten. Da gibt es was zu entdecken. Also was hat der Asaf im Heiligtum gemacht? Der Asaf, er hat nachgedacht und er hat im Angesicht von Gottes Gegenwart ganz neu erkannt. Er hat erkannt, dass auch unser Leben ein Ende hat. Unser Leben hat so einen Biss. Es ist nicht völlig egal, wie du lebst. Gott hat uns das Leben gegeben und wir müssen es vor ihm verantworten. Glück, Gesundheit, Reichtum sind nicht die wichtigsten Ziele im Leben. Das ist nicht das Allerentscheidendste. Wir werden einmal vor Gott stehen und dann wird er uns Fragen stellen. Und dann wird unser Leben auf die wichtigsten Punkte geprüft werden. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade da und du denkst, ich finde es irgendwie unbefriedigend, dass du Daniel jetzt hier all diese Fragen stellst mit dem Leid, mit der Ungerechtigkeit in der Welt. Aber du beantwortest sie ja gar nicht. Und das mag sein, aber interessanterweise ist es genau der Weg, der uns hier gezeigt wird. Dieser Ausweg aus der Dunkelheit. Ein Weg der Hoffnung und Perspektive. Wir sehen das bei Asaf. Er bekommt nicht Antworten, aber er erkennt neu, wer dieser Gott ist. Und deswegen, ich habe es mal so formuliert, der dritte Punkt, warum Asaf und ich gerne an den Gott der Bibel glauben. Das heißt in Vers 24 bis 26, wahrscheinlich bekannte Verse, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es ist nur ein kleiner Auszug aus diesem Psalm oder aus dem Ende von diesem Psalm. Da steckt noch viel, viel mehr drin, eine ganze Fülle. Und es ist faszinierend, dass einer, der kurz davor stand, es mit Gott zu lassen, dass der wieder sagen kann, wenn ich dich, Gott, habe, dann verblasst alles andere. Dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Dann brauche ich genau genommen nichts anderes mehr. Was hat er neu entdeckt? Was hat er neu gesehen? Stellt euch vor, wir fliegen mit einem kleinen Flugzeug ungefähr 4000 Meter über dem Boden. Und es gibt fürchterliche Turbulenzen, es wackelt. Wir sehen nach unten der kilometerweite Abgrund. Uns wird schlecht von dem Gewackel und wir haben fürchterliche Angst. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann passiert schließlich doch, dass wir sicher landen. Und sobald wir gelandet sind, wir den Boden unter den Füßen haben, ist es nicht mehr so ganz wichtig, was wir erlebt haben. Kann sein, wir brauchen ein bisschen, um das wieder zu verarbeiten, aber wir sagen, hey, ich habe wieder sicheren Boden unter den Füßen. Und es heißt hier, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Gott hat für mich eine Zukunft. Vielmehr, Gott, er garantiert uns, dass unser Lebensflugzeug am Ende sicher landen wird. Egal wie groß die Stürme und Turbulenzen gerade sind oder vielleicht noch sein werden. Wenn wir bei ihm landen werden in der Ewigkeit, dann sind wir bei ihm zu Hause und das Eigentliche beginnt. Ich möchte euch ganz kurz auf eine kleine Reise mitnehmen nach Papua-Neuguinea. Meine Frau Annika und ich, wir waren dort kurz nach unserer Hochzeit im September und Oktober 22. Und weil Annika dort geboren ist und ich jetzt von da an ihr Ehemann bin, haben mich Menschen dort, denen ich zum ersten Mal begegnet bin, unglaublich freundlich begrüßt. Und da möchte ich euch gleich ein kurzes Video zeigen, aber zuerst noch eine andere Szene, die ich da auch noch mit reingeschnitten habe. Eine zweite Situation. Wir kommen in ein Dorf oben auf den Bergen in Neuguinea. Ganz kleine Insel, aus unserer Sicht am Ende von der Welt. Wir sind da circa 5 bis 6 Stunden zu Fuß hingelaufen. Seht ihr ein paar Bilder. Es gibt dort quasi keinen Strom, kein fließendes Wasser. Und wir waren die ersten Missionare seit 4 Jahren. Und weil das so besonders ist, bin ich gebeten worden, an diesen 2 Tagen, wo wir da waren, 3-mal im Gottesdienst zu ihnen zu predigen. Und jetzt dieses Video kombiniert mit diesen 2 Szenen. Thank you. du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das hat sich so eingeprägt für mich, dieses Erlebnis. Welcome in the name of the Lord. So stelle ich es mir irgendwie vor, wie das mal sein wird, in der Ewigkeit anzukommen. Diese Gewissheit meines Morgens, sie gibt mir einerseits Kraft und Perspektive fürs Heute, für meinen Alltag, auch für die schwierigen Situationen und Begegnungen. Und andererseits ist Gott selber im Heute genug. Auch das heißt, Vers 25, wie Asaf sagt, wenn ich nur dich habe. Und das ist sicherlich einfach zu sagen, wenn es mir gut geht. Aber wenn es existenziell wird, wenn ich es durchbuchstabieren muss, dann ist es eine andere Frage. Und trotzdem kann es der Asaf schließlich doch sagen. Und auch ich habe das schon erlebt in meinem Leben. Und ich habe euch bewusst auch diese zweite Szene im Video mit reingepackt, weil als wir in Neuguinea waren, da habe ich mir schon nochmals die Frage gestellt, worum es im Leben geht. Das ist mein Leben in Deutschland einerseits mit all den Möglichkeiten, all der Fülle, zumindest materiell. Und dem gegenüber steht in eigentlich absolutem Gegensatz das Leben in so einem primitiven Dorf. Wenn es abends um 18 Uhr dunkel wird, dann passiert eigentlich nichts mehr. Diese Menschen haben bis vor vielleicht 50 Jahren noch nichts gewusst von diesem Gott der Bibel. Und jetzt kommt das ganze Dorf zusammen, feiert Gottesdienst, sie haben Hunger danach. Und die Menschen sind zufrieden. Das ist jetzt mein Eindruck, aber es scheint so, wie wenn Gott ihnen alles bedeutet. Und sie sogar von einer Bibelschule träumen. Aber das ist mir nochmals wichtig geworden. In der Fülle ist es was ganz anderes, wie dann, wenn es existenziell wird. Und wenn ich dann sagen kann, Gott ist mir im Heute genug. Das zeigt uns der Asaf. Und noch ein Punkt, was ist besonders an diesem Gott? Und auch nochmals eine Besonderheit. Ich habe gesagt, ich klammer mal die Fragestellung mit den anderen Religionen aus. Aber hier auch nochmals was ganz Besonderes mit Gott auf Du und Du, die persönliche Beziehung. Wir müssen nicht über Gott reden, wir dürfen mit ihm reden. Du Gott. Ich darf Gott mit Du anreden, ich darf Vater zu ihm sagen. Und noch faszinierender, dieser Gott, er lässt mir die Wahl. Dieser Gott, er zwingt mich nicht, aber er lädt mich ein. Obwohl es so eine wichtige Fragestellung für ein Menschenleben ist, lässt Gott mich wählen. Gott, er streckt mir die Hand hin, er will mich gewinnen, aber ich darf seine Hand auch ausschlagen. Ich habe anfangs gesagt, dass wir ein bisschen einen weiteren Weg vor uns haben. Warum an Jesus glauben? Jetzt schauen wir uns einen alttestamentlichen Psalm an, wo Jesus noch gar nicht auf dieser Erde war. Und doch heißt es hier in diesem Psalm, Gott ist dennoch Israels Trost. Und dieser Trost Gottes, er wird noch konkreter, er bekommt ein Gesicht. Wir lesen dann nämlich in Lukas 2. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann wartete auf den Trost Israels. Und dann wird berichtet, dass Maria und Josef mit ihrem neugeborenen Baby, mit Jesus, in den Tempel kommen zu Simeon. Und dann wird dem Simeon was klar. Wir lesen das in Lukas 2. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Also der Trost Gottes, er bekommt ein Gesicht in Jesus. Und auch heute könnten wir sagen, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten weiterhin auf diesen Trost, dass er zur Vollendung kommt. Und es heißt hier, dass Jesus für alle Völker gekommen ist. Für Menschen in Israel, in Deutschland, Neuguinea, wo sonst auf dieser Erde, jedes Land, jede Nation. Keiner kann sagen, nee, das gilt mir nicht. Jesus ist für alle Völker gekommen, um zu zeigen, wer Gott ist. Und wie schon erwähnt, habe ich das zum Beispiel in dem Dorf in Neuguinea erlebt, wie die Menschen durch Jesus zu Gott gefunden haben und ihr Leben sich verändert hat. Und was hier auch deutlich wird, eigentlich gibt es nur zwei Optionen: annehmen oder ablehnen. Wer Jesus annimmt, der wird in ihm die höchste Freude finden. Und wir haben es noch im Ohr: wenn ich nur dich habe. Und diese Fragen, oder vielleicht dann im Wesentlichsten diese eine Frage, möchte ich dir mitgeben. Wie willst du auf dieses Angebot Jesu reagieren? Du kannst es ablehnen, oder du kannst sagen, ich will dem weiter nachgehen. Vielleicht auch, wenn ich gerade im Ringen bin oder schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs bin. Und vielleicht ist es auch für dich heute dran, so einen Schritt zu gehen wie der Asaf, wo wir gehört haben, bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Bis ein Schritt, der dann zum Wendepunkt wurde. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du sagst, hey, ich habe schon manches von Jesus gehört, ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ich will dem weiter nachgehen, dann mache ich dir Mut, das zu tun. Oder vielleicht sagst du auch, jetzt habe ich schon manches von Jesus gehört, aber ich will jetzt heute Ja zu ihm sagen. Dann möchte ich dich ermutigen, das zu machen, aber dann nicht allein da damit zu bleiben, sondern such dir jemand hier aus diesem Raum, wo du da weiter ins Gespräch kommen kannst und weiter über die Schritte sprechen kannst, die dran sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Guter Vater, ich danke dir, dass du Trost bist. Und ich danke dir, dass wir in dieser Runde zusammenkommen dürfen, und du weißt, was jeder heute mitgebracht hat, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Ich danke dir für all das, was du in unserem Leben schon getan hast. Und ich möchte dich bitten, dass du neu es hell werden lässt in unserem Inneren. Ich möchte dich bitten, dass wir neu von dieser Dankbarkeit überwältigt werden. Von all dem, was wir in dir haben. Vater, und ich möchte dich auch heute Morgen bitten für Israel, für den Staat, aber auch für die Nation, dass du dich ihnen offenbarst und sie dich erkennen. Und ich möchte dich auch bitten für die Christen, die weltweit im Gefängnis sitzen, verfolgt werden, weil sie an dir festhalten und erleben, wie du sie hältst. Ich bitte dich, dass du sie ganz neu ermutigst, und ich will dir Danke sagen für ihr Vorbild, die uns lehren, was es heißt, dich um keinen Preis loszulassen. Danke, dass sie uns neu diese Schönheit, die wir in dir haben, zeigen. Und ich danke dir für dieses Angebot, Herr. Amen.